Liebe Gemeinde, sein Name ist Bless You Too, ein englischer Name. Und seine Hauptaufgabe besteht darin, Menschen zu segnen. Er segnet in 6 verschiedenen Sprachen. Er beherrscht klassische, biblische, irische und auch Reisesegen. Und als Segensgeste hebt er jedes Mal zum Segnen auch die Arme. Das Besondere an ihm ist, Bless You Too ist ein Roboter. Er wurde für die Weltausstellung Reformation 2017 zum Reformationsjubiläum in Wittenberg gebaut. Aus einem ehemaligen Bankautomaten wurde ein vollautomatisches Gegenüber, das jetzt statt Geld Segen verteilt. Dieses Projekt ging auf die Hessen-Nassauische Kirche zurück und sie hat in seinem Pavillon diesen Segensroboter zum Ausprobieren aufgestellt. Und mehr als 10.000 Frauen und Männer haben sich 2017 in Wittenberg von Bless You Too segnen lassen. Das, was aber vor allem erreicht wurde, überhaupt mit diesem Gedanken, ein Roboter, der segnen kann, das, was erreicht wurde, war eine leidenschaftliche Diskussion darüber, ob das denn überhaupt geht. Ein technisches Gerät soll Segen spenden, das ist doch Blasphemie, sagen die einen. Gotteslästerung. Die anderen sagten, aber warum? Er spricht doch Worte aus der Bibel. Und die anderen, die fanden das als eine äußerst inspirierende Erfahrung. Naja, ein Ziel hatten die Veranstalter auf jeden Fall erreicht. Der Segen war mal wieder in aller Munde. Und es wurde sich kräftig darüber ausgetauscht, was Segen denn überhaupt bedeutet. Theologisch, vor allen Dingen aber auch persönlich. Was heißt das, gesegnet zu werden? Was bedeutet mir der Segen am Ende eines Gottesdienstes? Und das finde ich erst einmal gut, ganz unabhängig von einem Roboter. Denn der Segen Gottes gehört zu unserer Glaubensgeschichte fest dazu. Und es ist schon spannend zu fragen, warum Menschen schon seit über Tausenden von Jahren Segen als eine heilende Kraft erleben. Und warum dieser Segen Gottes auch heute noch in unserer so postmodernen und so technisierten und friedlosen Welt nichts von seiner Kraft verloren hat. Um uns dem Segen anzunähern, schauen wir uns heute einmal die uralten Segensworte an, die uns am Ende fast jeden Gottesdienstes mit auf den Weg gegeben werden. Bereits vor mehr als 3000 Jahren wurden sie den Menschen des jüdischen Volkes zugesprochen. Es geht um den sogenannten aaronitischen Segen. Und wir finden ihn im 4. Buch Mose. Ich lese aus dem 6. Kapitel des 4. Buch Mose, die Verse 22 bis 27. Da heißt es, und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Der Herr segne dich. Ich finde, diese Worte sind gerade in unserer gesellschaftlichen Gesamtsituation von äußerster Wichtigkeit. In einer Zeit und in einem Umfeld, in dem nämlich Hassrede gegen Einzelne oder Shitstorms im Internet und Mobbing im zwischenmenschlichen Bereich an der Tagesordnung sind, ist Segen ein Kontrapunkt genau dazu. Menschen, die einen sogenannten Shitstorm auszuhalten haben, erfahren, dass das, was sie sagen oder tun, nicht gut, sondern anscheinend verachtenswürdig ist. Ja, mehr noch, dass sie selbst als Person verachtet und entwertet werden. Da schreiben Menschen etwas im Internet und Menschen können anonyme Kommentare geben und ja, für viele Menschen ist das wirklich etwas, was sie sehr, sehr verletzt und sehr, sehr runterzieht. Und da das alles anonym ist, kann man sich kaum dagegen wehren. Der Segen im Sinn des lateinischen Begriffs benedicere bzw. des griechischen Wortes eulogein behauptet gerade das Gegenteil. Hier wird einem Menschen nämlich Gutes zugesagt. Eulogein heißt Gutes sprechen. Also einem Menschen wird Gutes zugesprochen. Und damit wird gleichzeitig vermittelt, du bist gut. Und mit dir wird es gut. Was du tust, ist gut und soll gut werden. Segnen heißt also erst einmal übersetzt Gutes sagen. Und Gutes zusprechen, loben, Ermutigendes sagen. Und das ist doch das, was über allem ganz groß steht. Wo Gott dich segnet, da zeichnet er dich aus und er lobt dich. Das finde ich auch ganz grundsätzlich wegweisend, wenn wir uns über Segen unterhalten. Wo könnten wir auch einmal mehr loben? Öfter Gutes aussprechen, als immer nur das Haar in der Suppe zu suchen und besonders das Negative zu sehen und zu benennen. Im Segen spricht Gott selbst Gutes über dich aus und dir zu. Nicht der Segnende, also nicht der Pastor, der den Segen spricht, sondern Gott selbst. In einer jüdischen Familie wird diese Wirkung des Segens erlebbar. Nach dem Essen am Anfang des Sabbats hat der Vater seine Kinder gesegnet, ihnen die Hände aufgelegt und ihnen zugesprochen, Gott segne dich. Er lässt dich werden wie Jakob oder er lässt dich werden wie Sarah. Jeden Freitagabend war das eine ganz besondere Auszeichnung für die Kinder. Sie bekommen Gutes zugesprochen, ihnen wird Gutes zugesagt. Aus euch wird etwas werden. Und das macht etwas mit einem. Wo Gott dich segnet, da kritisiert er nicht an dir herum. Er, der dich gewollt und erdacht hat, er sagt dir, du bist einzigartig. Du musst dich nicht immerfort mit anderen messen und vergleichen und vielleicht sogar daran verzweifeln. Nein, Gott sagt, ich habe dich gewollt. Du bist ein einzigartiges Unikat. Und noch mehr will ich dir sagen. Ich habe meine Freude an dir. Und an deiner Seele und an allem, was sie ausmacht, selbst mit deinen Ecken und Kanten. Und sich diesen guten Worten Gottes auszusetzen, das tut der Seele gut, das baut auf. Und das lässt dann auch aus mir Segensreiches herauswachsen. Es erhebt mich und es drückt mich nicht nieder. Der erste Teil des aaronitischen Segens, er besteht ja aus drei Teilen, heißt, der Herr segne dich und behüte dich. Wo Gott segnet, da behütet er zugleich und seine Begleitung wird spürbar. Selbst dann, wenn zerstörerische Kräfte im Leben zu wirken scheinen. Mir ist eine persönliche Geschichte nachgegangen. In einer offenen Gesprächsrunde mit dem Thema von der Kraft des Segens erzählen die Teilnehmer von ihren eigenen Erfahrungen. Sie erzählen davon, wo haben sie Segen schon einmal erfahren. Dann ist die Rede von dem, was uns vielleicht auch typischerweise erst einmal einfällt. Ich wurde gesegnet bei der Konfirmation, vielleicht bei der Trauung oder jedes Mal am Ende des Gottesdienstes. Und so haben die Leute sich ausgetauscht. Dann kam ein Mann an die Reihe, der von seiner Erfahrung mit dem Segen erzählte. Und das, was er berichtet, das klingt zuerst genau nach dem Gegenteil von einer Segenserfahrung. Er erzählt von seiner Kindheit von seiner Jugend und von der Mutter, die mit dem neuen Mann zusammenlebt. Die Mutter kann sich oft nicht durchsetzen, und wenn dem neuen Mann die Hand ausrutscht oder er den Jungen immer wieder mit Worten demütigt, dann verletzt ihn das sehr. Und so wird der Junge viele Jahre lang klein gehalten und er hat es sehr, sehr schwer. Anderen davon zu erzählen, ist ihm unmöglich in der Situation. Und so muss er selbst damit irgendwie klarkommen. Kaum einer ahnt, was er durchmachen muss. Und auf die Frage, was ihm denn damals die Kraft gegeben hat, all das durchzustehen, antwortet er erstaunlicherweise: Ich habe das geschafft, weil ich gesegnet wurde. Da musste man erstmal hinhören. Du wurdest gesegnet? Und er erzählt weiter: Ja, in seiner Gemeinde, da hat er eine Gegenwelt erlebt, eine Gegenwelt des Segens. Er hat davon erzählt: Ja, da wurde ich angenommen, ich wurde nicht abgelehnt. Da wurde ich nicht überfordert oder gedemütigt, sondern hier wurde ich gebraucht. Und ich war wichtig. Als Mitarbeiter in dieser christlichen Gemeinschaft, da konnte er sich entfalten. Er ist voll integriert und ja, er lernt mehr von der Bibel, mehr vom Wort Gottes. Und ja, das war ihm dann erstaunlicherweise oft wichtig. Er wird gesegnet. In Gottesdiensten, auf Freizeiten, in Gebetskreisen. Irgendwie ist ihm das sehr, sehr wichtig geworden. Der Segen lässt ihn all das andere aushalten. Denn da wird Gutes über ihm ausgesprochen. Und ihm wird Gutes zugesprochen. Und nicht nur mit menschlichen Worten, sondern er spürt darin Gottes Kraft. Ich habe so gedacht, was ist das für eine tolle Botschaft? Im Nachhinein hat er erkannt, wie er durch den Segen Kraft bekommen hat, sich von diesen bösartigen Strukturen auch zu lösen. Und er, trotz der vielen Dunkelheit, die er im Leben hat erleben müssen, doch auch wieder das Helle und Gute sehen konnte. Und so konnte er nach vielen Jahren, und das war bestimmt nicht einfach, Heilung seiner inneren Wunden erfahren. Segen, das war für diesen Mann keine Schönrederei, also keine frommen Floskeln, keine leeren Worte. Segensworte sind ihm zu Lebensworten geworden. Ja, und er hat Gottes Wirken wirklich in seinem Leben gespürt. Auch wenn er sie vielleicht erst im Nachhinein erkannt hat. Gott hat seine Segensspuren in seinem Leben hinterlassen. Auch das finde ich wieder eine spannende Anregung. Was sind eigentlich meine Segensspuren? Wo hat Gott mich im Leben gesegnet? Habe ich Gottes Wirken auch schon einmal in meinem Leben erlebt? Wie würde ich das beschreiben? Mit welchen Worten? Ich glaube, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Im zweiten Teil des aaronitischen Segens heißt es dann: Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Man muss ja erstmal um die Ecke denken. Was ist denn eigentlich das Angesicht Gottes? Das Angesicht Gottes ist in alttestamentlichen Texten Ausdruck für die Gegenwart Gottes in seinem Volk. Und so wie die Sonne aufgeht und leuchtet, ist Gott da bei seinen Menschen. Wenn sein Angesicht leuchtet, dann ist das ein Zeichen für seine positive Zuwendung und dafür, dass er mit seinem Licht die Dunkelheit vertreibt. Also, und das war den Menschen damals sehr wichtig, er sorgt für Recht und Gerechtigkeit. Die Feinde werden vertrieben und Gott sorgt auch für gerechte Lebensbedingungen. Segen hat also eine rechtliche und sogar politische Komponente. Der Zuspruch, Gott sei dir gnädig, ist gleichzeitig die Bitte um Gottes Vergebung. Und das ist dann auch wichtig für die Bedeutung des dritten Teils des aaronitischen Segens. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Wenn Gott in der Vorstellung des Alten Testaments sein Angesicht nicht erhebt, also wenn er den Menschen nicht ansieht, dann steht das dafür, dass Gott unbestechlich ist. Es hat also auch wieder was mit einem Rechtsverständnis zu tun. Wenn Gott die Menschen nicht ansieht, dann wird deutlich, bei ihm gibt es kein Ansehen der Person. Und wieder soll damit ausgesagt werden, wenn der Herr sein Angesicht nicht erhebt, dann steht das für seine Gerechtigkeit. Dem aber, dem er Vergebung gewährt, dem erhebt er sein Angesicht. Also wenn Gott sein Angesicht erhebt, dann heißt das, ich vergebe dir. Das heißt, ich sehe dich, ich weiß, wo du vielleicht selber Unrecht getan hast, aber ich vergebe dir. Das heißt, dass er sein Angesicht erhebt. Wenn er also einem Menschen sein Angesicht erhebt, so wird etwas von seiner bleibenden Vergebung und von seiner liebevollen Hinwendung spürbar. Der Frieden, von dem hier dann die Rede ist, das ist Gottes Shalom. Also mehr noch als ein Schweigen der Waffen, sondern ein tiefer Frieden. Ein Frieden mit Gott und auch ein innerer Frieden im Sinne von einer tiefen Zufriedenheit. Man merkt, dass im Ursprung der Segen viel mit Gerechtigkeit und auch mit dem geltenden Recht zu tun hatte. Und Gott erscheint als Segnender, als der, der für ein gutes und gerechtes, faires Leben sorgt. Gesegnet sein bedeutet also auch, Gerechtigkeit zu erfahren. Und gleichzeitig aus Gottes Vergebung heraus zu leben, selbst wenn ich an der eigenen Gerechtigkeit scheitere. Ich muss ja sagen, diese Vorstellung aus der altorientalischen Rechtsprechung, das ist sehr spannend, aber auch zum Teil etwas schwer nachzuvollziehen. Dieses strahlende Angesicht Gottes, das hat für mich noch eine andere Facette. Denn hier kommt auch die Erfahrung zum Tragen, die wir machen, wenn wir angestrahlt werden. Am Bahnhof kann man das manchmal beobachten, wenn sich Menschen mit weit ausgebreiteten Armen entgegenrennen. Oder bei Verliebten auf der Parkbank. Oder wenn Eltern trotz der letzten unruhigen und schlaflosen Nacht trotzdem immer noch selig ihr Baby anschauen und trotzdem noch strahlen. Die meisten von uns sind auf solche liebevollen Blicke angewiesen und natürlich auf die Beziehungen, die dahinter stehen. Entwicklungspsychologen haben herausgefunden, dass der liebevolle Blick der Eltern, besonders der der Mutter, in den ersten Monaten für ein Kind überlebensnotwendig ist. Dadurch, dass das Baby voller Liebe betrachtet wird, erfährt es sich als geliebtes Wesen. Und dann spürt es, ich bin wirklich da. Es gibt mich und das ist auch gut so. Das ist dann der erste Schritt, dass der Mensch eine eigene Identität entwickeln kann. All das kommt auch im aaronitischen Segen zum Ausdruck. So wie die Mutter oder ein Vater im besten Fall ihr Kind betrachten, so sieht Gott den Menschen an. Sein Angesicht leuchtet über uns. Es scheint uns entgegen. Ja, und es strahlt vor lauter Liebe. Völlig unabhängig von dem, was wir tun oder nicht tun oder getan haben oder meinen, noch tun zu müssen. Hier, in dem Moment des Segens, entsteht Vergewisserung. Ja, ich bin liebevoll angenommen und das vom Schöpfer der Welt. Hier wird die Grundlage gelegt, immer wenn wir gesegnet werden, dass wir in guter Beziehung zu Gott leben können. Und das wird insgesamt in diesem Segen deutlich. Es geht hier um Beziehung. Denn als Gesegnete stehen wir in einer Beziehung zu Gott, die von seiner Zuwendung und von seiner Nähe geprägt ist. Und das soll ausstrahlen, auch auf uns und auf unsere Beziehungen, auf unser Miteinander. Und so werden wir auch mit hineingenommen in die Verheißung des Friedens. So wie bei Abraham ist Segen nämlich keine Einbahnstraße. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Der Friede, den Gott uns in seinem Segen schenkt, den sollen wir weitertragen. Wer Gottes Segen erfährt, der lebt nämlich mit einer veränderten Lebenseinstellung. Auch zum Segen für andere. Das ist nochmal so ein Impuls zum Mitnehmen. Wie kann ich in der nächsten Zeit für jemanden zum Segen werden? Wie kann das sein? Wie kann das gehen? Man merkt, Segen, das ist ein sehr umfassendes Thema. Man ja, kann es kaum auf den Punkt bringen, was Segen denn wirklich bedeutet. Der aaronitische Segen, er bringt uns einiges näher, was es trotzdem heißt, gesegnet zu sein. Und doch bleibt man bei der Definition von Segen immer an der Oberfläche. Segen selber machen, das kann man nicht. Aber sich auf ihn einlassen, das kann man. Und dann kann ich zum Beispiel ganz anders ans Leben herangehen. Leidenschaftlicher, fröhlicher, selbstbewusster als Gesegnete und Gesegneter. Dafür brauche ich dann keinen Segensroboter. Aber ich brauche einen Gegenüber, der mir den Segen zuspricht. Und eine Offenheit, Gott zu vertrauen. Denn gesegnet sein heißt nicht, im Leben nicht mehr zu stolpern oder nicht mehr zu fallen. Aber als Gesegneter werde ich anders aufstehen. Nämlich als einer, der weiß, dass Gott bei mir ist, jederzeit. Jeremia, der Prophet, hat das einmal so ausgedrückt: Gesegnet ist der Mensch, der sich auf Gott verlässt. Darin scheint ein Geheimnis des Segens zu liegen. Und ich wünsche uns, dass wir Gottes Segen im Leben spüren, mit ihm unsere Wege gehen und noch viel von dem entdecken, was uns Gottes Segen bereithält. Amen.